Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese als Grundlage für die Predigt einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium im 8. Kapitel. Jesus begann, sie zu lehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er sprach das ganz offen aus. Dann nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Er aber wandte sich um, blickte auf seine Jünger und fuhr Petrus an: Fort mit dir, Satan, hinter mich, denn nichts Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Was hätte ein Mensch denn zu geben als Gegenwert für sein Leben? Wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit Worte aus dem Markus-Evangelium. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Die Texte des heutigen Sonntages, des heutigen Gottesdienstes, die eignen sich wahrlich nicht für einen fröhlichen und ausgelassenen Fasnachtsgottesdienst, wie er heute an vielen anderen Orten gefeiert wird. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. So setzt unser heutiger Predigttext ein. Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern unterwegs. Er ging fort, so heißt es kurz vorher. Jesus und die Seinen zogen sich zurück an den Rand des Geschehens. Sie gingen in die Dörfer bei Caesarea Philippi, das war weit nördlich vom See Genezareth. So wird es in diesem Text gesagt. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Fragt Jesus seine engsten Freunde. Die Zeit ist reif für diese Frage. Der Wanderprediger aus Nazareth zieht schon seit Monaten durch Galiläa, sammelt Menschen um sich, tritt im Namen Gottes auf, heilt, verkündigt seine frohe Botschaft für die Armen, spricht so neu und anders von Gott, dass eine echte Bewegung entstanden ist. Viele hören auf ihn, viele folgen ihm nach, manche sehen in ihm den von Gott gesandten Menschen. Wer sagen die Leute, dass ich sei, fragt Jesus. In ihm sei Johannes der Täufer wiedergekommen oder der Prophet Elia, so berichten ihm seine Freunde. Mindestens aber, so sagen die Leute, sei er einer der Propheten, also wirklich ein von Gott berufener Mensch. Viele Erwartungen, viele Hoffnungen richten sich auf ihn. Das haben die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, längst gespürt. Und ihr? Wer sagt ihr, dass ich bin? Jesus will es genauer wissen. Petrus wagt es, die größte Erwartung auszusprechen: Du bist der Christus. Jesus widerspricht an dieser Stelle nicht, aber, so will es die Dramaturgie des Markus-Evangeliums, er schwört seine engsten Freundinnen und Freunde darauf ein, das nicht weiter zu sagen, sondern für sich zu behalten. Das ist im Markus-Evangelium das sogenannte Messias-Geheimnis. Du bist der Christus. Als Petrus diese Worte sagt, da werden die Jünger wie elektrisiert gewesen sein. Jetzt geht es los, jetzt ist es soweit. Jetzt nimmt Jesus endlich das Zepter in die Hand. Jetzt macht er den letzten Schritt, mit dem er zeigt, wer er ist, der Messias, Mann Gottes König der Juden. Wenn das stimmt, was Petrus hier ausspricht, dann gibt es kein Zurück mehr. Jesus wird sein Volk befreien von der Herrschaft der Römer. Mit ihm werden Gerechtigkeit und Frieden in Israel einkehren. Unser Predigttext markiert den Mittelpunkt des Markus-Evangeliums und die große Wende in diesem Evangelium. Reagierte Jesus auf das Bekenntnis von Petrus noch mit dem Gebot, niemandem etwas zu sagen, heißt es jetzt plötzlich in dem Predigttext, und er sprach das ganz offen aus. Jetzt ist es öffentlich. Spielte die letzte Szene noch am nördlichsten Punkt der Wanderschaft Jesu mit seinen Jüngern, so ändert Jesus jetzt die Richtung. Es geht wieder nach Süden. Jetzt geht es nach Jerusalem, in die Hauptstadt des Landes. Jerusalem, das ist der Ort der Entscheidung. Jetzt wird offenbar, wer Jesus tatsächlich ist. Aber, und das ist an diesem Wendepunkt jetzt die große Überraschung, das wird kein Triumphzug. Das wird auch nicht die Befreiung, wie sie erwartet wird. Jesus sagt seinen Jüngern stattdessen, der Menschensohn muss vieles leiden und von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist die Vollendung, auf die wir zugehen, sagt Jesus. Keine Revolution, kein Messias auf dem Thron im Palast, sondern ein Sterben in Einsamkeit, draußen am Rand der Stadt, verworfen von den führenden Kreisen am Tempel, ausgeliefert an die Römer, preisgegeben, getötet am Ort der Verbrecher. Liebe Gemeinde, wer soll das verstehen? Was macht das für einen Sinn? Warum sollte Jesus diesen Weg gehen? Wenn ich an dieser Geschichte, an diesem Predigttext eins verstehe, dann ist das die Reaktion von Petrus. Der nimmt Jesus beiseite und widerspricht, der redet auf ihn ein, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, was du hier sagst. Jesus, der sich bisher so als mächtiger Wundermann erwiesen hat, der Blinde sehend, Lahme gehend und Taube hörend machte, der will sich machtlos einfach so in sein Schicksal ergeben? Was wundert es, dass die Jünger das nicht verstehen? Verstehen wir das denn? Kann das überhaupt jemand begreifen? Jesus kündigt sein Leiden an. Er kündigt auch seine Auferstehung an, aber seinen Freundinnen und Freunden bleibt das einfach ein Rätsel. Sie begreifen es nicht. Es macht überhaupt gar keinen Sinn für sie. Sie können es nicht verstehen. Und das wundert mich nicht, weil für Leid, egal in welcher Form, gibt es nun einmal keine gute Erklärung. Leid lässt sich nicht erklären. Kein Wunder, dass Petrus an dieser Stelle heftig widerspricht und dass er Jesus hier regelrecht zurechtweist. Das Wort, das an dieser Stelle steht, das steht auch in der Geschichte, wo die Männer und Frauen mit Kindern zu Jesus kommen und dann heißt es, die Jünger fuhren sie an. Also Petrus fährt Jesus hier regelrecht an. Er möchte das Leid gerne vermeiden. Wer würde das nicht wollen? Aber auch Jesus fährt Petrus energisch an, noch viel energischer. Fort mit dir, Satan, hinter mich. Nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. So richtig harsch ruft Jesus hier Petrus zur Ordnung auf. Stell dich mir nicht in den Weg. Geh wieder hinter mich. Du sollst mir nachfolgen und nicht mich aufhalten. Vielleicht findet ihr das sehr drastisch, dass Jesus Petrus hier als Satan anspricht. Aber Jesus spricht nicht die Person Petrus an als Satan, sondern er spricht den Satan in seinem Verhalten an. Manchmal, da sagen wir etwas salopp, welcher Teufel hat den denn geritten? Und genau das ist hier gemeint. Petrus stellt sich Jesus im wahrsten Sinne des Wortes in den Weg. Petrus will ihn aufhalten und stellt damit, wahrscheinlich ganz unbeabsichtigt, den Heilsplan Gottes in Frage. dem Leid ausweichen zu wollen, stattdessen die eigene Haut zu retten, das ist hier eine Versuchung und dieser Versuchung gilt es zu widerstehen. Das ist wie die Versuchung am Anfang des Evangeliums, als Jesus in die Wüste geht und der Satan erscheint und verspricht ihm alle möglichen Verlockungen, um ihn von seinem Weg abzubringen. Deshalb steht hier an der Stelle noch einmal das Wort Satan. Denn auch hier ist wieder so eine Weggabelung, bei der es gilt, in die richtige Richtung zu gehen, auch wenn das der schwerere Weg ist und die andere Richtung viel verlockender erscheint. Und dann ist es fast so, als würde das Evangelium mittendrin noch einmal von vorne anfangen. Jesus ruft das Volk und ruft auch wieder seine Jünger neu auf, ihm jetzt nachzufolgen. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Sich selbst verleugnen, das tönt beim ersten Hören nach Selbstverachtung, als wäre ich nur dann ein guter Nachfolger Christi, wenn ich mich ständig irgendwie schlecht und schuldig fühle. Aber das ist es nicht. Sich selbst verleugnen, das bedeutet in der biblischen Sprache, von sich selber abzusehen, sich selbst nicht als absolut zu setzen. Es ist vielleicht etwas einfacher zu verstehen, wenn wir das Gegenteil bedenken. Das genaue Gegenteil von Selbstverleugnung wäre die Selbstverliebtheit, der Narzissmus, der nur sich und seine eigenen Bedürfnisse im Blick hat und alles andere, und das Schlimme ist, auch alle anderen Personen aus dem eigenen Umfeld den eigenen Bedürfnissen total unterordnet. Jesus fordert hier an dieser Stelle hingegen auf, selbstkritisch zu sein, sich selber nicht absolut zu setzen, sich selber auch mal in Frage zu stellen. Denn wer sein Leben retten will, so formuliert es Jesus, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Ja, das ist schwere Kost. Wir haben gelernt, uns selbst zu behaupten. Wir haben gelernt, unsere Interessen durchzusetzen. Und dabei hilft uns unser Selbsterhaltungstrieb. Der sorgt dafür, dass wir allem, was unser Leben beeinträchtigt oder bedroht, aus dem Weg gehen. Zu überleben, das ist etwas, das brauchen wir nicht erst lernen. Das ist ganz tief in uns drin. Unser Überlebenstrieb, der sorgt dafür, dass wir unser Leben retten und das leider auch oft auf Kosten von anderen. Es ist kein Zufall, dass Jesus diese Worte von der Selbstverleugnung hier vor allem mit Blick auf Petrus sagt. Denn Petrus wird wenig später nicht sich selbst verleugnen, sondern Jesus verleugnen, um sein Leben zu retten. Und er wird Jesus gleich dreimal verleugnen. Deshalb geht dieses Wort von der Selbstverleugnung hier besonders an Petrus. Ja, das ist wirklich anstrengend und wahrscheinlich auch so manches Mal bedrohlich, nicht das eigene Leben retten zu wollen. Aber der Glaube, der erfordert Menschen, die von sich selbst absehen können, die auf etwas anderes sehen als nur auf sich selbst und auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse. Und die auf diese Art und Weise genau ihr Leben gewinnen, weil nämlich dann der Blick frei wird für Gott und für die anderen Menschen. Wo führt er hin, der Weg Gottes? Dieser Weg, so wird uns hier erzählt, führt auch ins Leid. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die Leidensankündigungen Jesu, die machen uns unmissverständlich klar, dass Gott und Leid zusammengehören. Auch wenn wir gefühlsmäßig eher sagen würden, das schließt sich doch aus. Da, wo Gott ist, da kann es doch kein Leid geben. Und da, wo es Leid gibt, da kann doch Gott nicht sein. Doch kann er, sagt der Predigttext. Da, wo der Sohn Gottes selber leidet, da ist dieser Gegensatz aufgehoben. Leid ist kein Hinweis darauf, dass Gott uns im Stich gelassen hat. Und Leid nimmt uns auch nicht, wie heute oft behauptet wird, unsere Menschenwürde. Leid und Gott und Leid und Mensch gehören zusammen. Auch wenn wir das, so wie die Jünger in dieser Geschichte, nicht verstehen können. Weil Jesus das Leid auf sich genommen hat, deshalb wissen wir, dass auch da noch Gott uns nahe ist im Leid. Und mehr noch, Jesus macht uns Mut, dass wir unser Leid selber schultern und tragen können. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, sagt Jesus, der denke nicht nur an sich selbst und an das eigene Wohlergehen, sondern der nehme auch sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Das Leid zu tragen und zu ertragen. Jesus Christus ist diesen Weg bis ans äußerste Ende gegangen, dorthin, wo wir wohl, Gott sei Dank, niemals kommen werden. Unsere Kreuze sind nicht das Kreuz Christi. Jesus sagt nicht, der nehme mein Kreuz auf sich, sondern Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Unsere Kreuze sind nicht das Kreuz Jesu. Unsere Kreuze sind kleiner und leichter. Und doch verlangen uns unsere Kreuze viel ab, manchmal mehr, als wir selber tragen können. Und deshalb tut es gut zu wissen, dass Jesus als unser Bruder weiß, wie es uns dabei geht. Jesus weicht dem Leid nicht aus und er wendet auch von unserem Leid den Blick nicht ab. Und so wünsche ich uns, dass uns Gott möglichst viel Leid erspart. Natürlich wünsche ich uns das. Ich wünsche uns aber auch, dass wir das Leid, das uns nicht erspart bleibt, dass wir dieses Leid schultern können. Und ich bin überzeugt, dass wir Jesus nicht nur darin nachfolgen, das eigene Leid selbst zu tragen, sondern dass wir auch spüren, wie es uns abgenommen wird und wie wir aus dem Leid wieder auferstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.